Guten Abend. Ich möchte diese Bibelstunde unter ein Wort stellen, das jetzt nicht direkt im Haggai und nicht direkt in Jesaja ist, da wo wir uns gerade befinden, sondern aus 2. Korinther Kapitel 4, Vers 5 und 6, einfach als Einstieg und als Ausrichtung für das, was wir heute machen werden. 2. Korinther Kapitel 4, die Verse 5 bis 6, dort schreibt Paulus an die Korinther: Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als den Herrn. Uns aber als eure Sklaven um Jesu Willen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das ist das Anliegen von Paulus. Von Anfang an, einer der begnadetsten und der fleißigsten Schüler des Alten Testaments, einer der strengsten Sekte der Pharisäer angehört hatte, der wirklich sehr, sehr fleißig war. Und als er zum Glauben kommt, verändert sich sein Dienst und er sagt: Denn wir predigen uns nicht selbst, sondern Christus Jesus als den Herrn. Darum geht's. In allem geht es darum, Jesus Christus groß zu machen, ihn zu predigen, und zwar als den Herrn der Herren, als den König, als derjenige, der regiert. Und dann sagt er: Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet. Also der gleiche Gott, der in die Finsternis Licht geschenkt hat und da, wo Finsternis war, Licht aufgeleuchtet ist und somit Erkenntnis und Leben und all das, der ist auch in unseren Herzen aufgeleuchtet. Und zwar wie? Im Angesicht Jesu Christi. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes sehen wir nur dort, wo wir Jesus Christus sehen. Wo wir ihn mehr und mehr erkennen und mehr verstehen, sehen wir mehr und mehr von der Herrlichkeit Gottes. Man kann Gottes Herrlichkeit nicht sehen außerhalb von Christus. Geht einfach nicht. Von daher, um Gott kennenzulernen und mehr ihn kennenzulernen, müssen wir Christus suchen, denn da ist Licht. Und das ist mein Anliegen und mein Ansporn, aus jedem Vers, aus jedem Kapitel, aus jedem Buch Christus zu suchen und ihn darin zu sehen und ein Stück weit von diesem Licht euch weiterzugeben. Ich hoffe, es blendet nicht, sondern es ist hilfreich. Also unter dieser Ausrichtung wollen wir auch heute die vorletzte Bibelstunde zum Buch Haggai, also nicht insgesamt, sondern zum Buch Haggai, noch drei Bibelstunden und dann ist, also habe ich mir ein Deadline gesetzt, dann ist Haggai erstmal vorbei, zumindest für diese Zeit. Und dann ab den Sommerferien beginnen wir ein neues Buch. Und von daher schnell in Haggai, Kapitel 2, letzter Vers. Haggai, Kapitel 2, Vers 23. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, werde ich dich nehmen, Serubabel, Sohn Shealtiel, mein Knecht, spricht der Herr, und werde dich zu einem Siegelring gleich machen. Denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Herrscharen. In allem Jesus suchen, das ist das Anliegen. Und es gibt verschiedene Begriffe, verschiedene Namen, verschiedene Schlagwörter, die uns deutlich machen, um wen es geht. Und es sind wichtige Begriffe, die uns zeigen, es geht hier um Christus. Und das sind Begriffe wie Nachkommen, Begriffe wie Samen, Begriffe wie Sohn des Menschen, Sohn Davids. Das sind solche Begriffe, die, wenn wir sie hören, Messias, Christus, dann wissen wir sehr klar, okay, hier geht es um Christus. Dazu gehören aber genauso Begriffe wie mein Knecht oder mein Erwählter oder Siegelring oder Serubabel. Und das sind auch Begriffe, Namen, die Schriftstellen oder die Aussagen mit Jesus in Zusammenhang bringen. Das heißt, wenn wir das lesen, dann müssen wir aufmerksam sein, unsere Ohren spitzen und sagen, wie passt das hinein? Wie komme ich von dieser Stelle zu Christus? Wie kann ich seine Herrlichkeit darin sehen? Dass dieser Vers 23 eben von Christus spricht, das habe ich schon mehrmals betont und versucht, euch das auf verschiedenen Wegen zu zeigen. Jetzt beschäftigen wir uns gerade mit diesem Begriff Knecht. So, dieser Knecht, der Serubabel, des Sohn Shealtiel ist, das ist der Vorläufer von Christus. Und ein weiterer Beweis, dass es um Christus geht, ist der Begriff Knecht. Und dieser Knecht ist reserviert für Christus, für Jesus Christus selbst. Und das gucken wir gerade von Jesaja an, okay? Wir schauen uns diese Gottesknechtslieder an, damit wir diesen Begriff füllen, damit wir verstehen, was ist mit Knecht gemeint. Und das erste Lied haben wir nicht gesungen, aber zumindest angeschaut. Wer weiß noch, wo ist das erste Gottesknechtslied im Jesaja? Jesaja? Absolut richtig. Wir machen das jetzt, aber wir schlagen es nicht auf, weil wir kommen gleich zum zweiten. Wer weiß noch, was wird dort über diesen Knecht gesagt in Jesaja 42? Wer hat vielleicht ein, zwei Schlagwörter? Welche Richtung geht das? Was wird da deutlich gemacht? Was bringt er? Genau, mein Knecht wird es richten, sehr gut. Und was? Recht? Recht? Das Recht, Kind Gottes zu werden, haben wir letztes Mal angeschaut. Und wie wird das schaffen? Was braucht es dafür? Licht. Licht. Von diesem Licht, von dem wir gerade gesehen, dass Gott spricht und dieses Licht wird, das ist Jesaja 42, die Verse 1 bis 9. Das sind diese Knecht Gottes wird Recht und Licht bringen. Und für wen wird er das bringen? Für die Nationen. Für die Nationen. Für alle Inseln, so Inseln und Nationen, so das sind all die Begriffe, die haben wir da gesehen, Knecht, Auserwählte, an dem habe ich wohlgefallen und all diese Dinge haben wir uns miteinander angeschaut. Von diesem Gottesknechtslied kommen wir gleich zum nächsten, das ist Jesaja 49, Jesaja 49, 1 bis 6. Das gucken wir uns heute an. Also nicht nur das, ich hoffe, dass wir die Gottesknechtslieder heute durchhaben, also durchgehen und dann die nächsten zwei Bibelstunden noch mit dem Thema der Erwählung uns beschäftigen. Versprochen ist versprochen. Und ich hoffe, wird nicht gebrochen. Also Jesaja 49. Wir schauen uns das nächste Gottesknechtslied an, das uns den Knecht deutlicher macht. Und das, was in Haggai mit Knecht bezeichnet wird, wird hier gefüllt. Hier bekommen wir ein Verständnis dafür. Ich möchte lesen, Vers 1 bis 6. Hört auf mich, ihr Inseln, und horcht auf, ihr Völkerschaften, die ihr von fern her seid. Der Herr hat mich berufen, von Mutterleibe an hat meine Mutter Schoß an meinen Namen genannt. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, hält mich versteckt im Schatten seiner Hand und hat mich zu einem geschärften Pfeil gemacht, hat mich verborgen in seinem Köcher. Und er sprach zu mir, mein Knecht bist du, Israel, an dem ich mich verherrlichen werde. Ich aber sagte, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich für nichts meine Kraft verbraucht. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an für sich zum Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen und damit Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin geehrt in den Augen des Herrn, und mein Gott ist meine Stärke geworden. Ja, er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Israels aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis ans Ende der Erde. Eigentlich reicht's so, gell? Allein das ist schon gewaltig. Das ist wiederum das pures Evangelium in Jesaja Kapitel 49, 1 bis 6. So, das sind, wenn wir beginnen und die Gottesknechtslieder, die hängen auch miteinander zusammen. Das heißt, das sind Begriffe, die in den einzelnen Liedern auftauchen, wie Licht, Inseln, Nationen, und die zeigen, dass die werden dann wieder aufgegriffen in anderen Liedern und die gehören zusammen. Die machen das Ganze groß. Ich habe schon mal bei einer Gelegenheit darüber gesprochen, dass das hebräische Denken oder theologisch-hebräische Denken nicht linear ist. Das heißt, es ist nicht so am Stück, so eins nach dem anderen, das ist mehr so kreisend, mehr zirkular. Das heißt, eine Sache wird aus verschiedenen Perspektiven angeschaut und diese verschiedenen Perspektiven geben ein Ganzes. Oder eben, das Bild, das ich gerne gebrauche, als Puzzle. Das sind verschiedene Puzzleteile von einem Bild und erst all die Puzzleteile geben das Ganze. Und so ist auch die Beschreibung vom Gottesknecht. Es reicht nicht ein Lied, genauso wie ein Evangelium nicht reicht. Es braucht mehrere, um diese ganze Größe und die ganze Herrlichkeit deutlich zu machen. Und all diese Gottesknechtslieder, die gehören zusammen, die werden miteinander verknüpft durch verschiedene Begriffe. Also Recht und Licht wird er bringen, Recht und Licht wird er schaffen in Jesaja 42, in Jesaja 49. Wird das Ganze vertieft und wir bekommen ein paar Informationen mehr. Da wir noch einige Jesaja- oder Gottesknechtslieder vor uns haben, möchte ich ganz kurz mit euch die Einzelstellen anschauen, einzelne Verse und hier und da mal kurz eine Bemerkung machen und euch auf ein paar Dinge hinweisen. Also, Vers 1. Hört auf mich, ihr Inseln, und horcht auf ihr Völkerschaften, die ihr von fern seid. Das sind die Adressaten. An wen ergeht das Wort? Also an wen spricht er hier? Wer soll es hören? Inseln und Völkerschaften. Das ist die Botschaft. So, schaut mal, Vers 1 geht an Inseln und Völkerschaften. Und schaut mal, Vers 6, wie hört es auf? Licht der Nationen, das Heilreiche bis ans Ende der Erde. Also um die geht's. Und hier wird die Frage behandelt oder beziehungsweise wird prophezeit, denn das ist alles Prophetie. Wie kommt das Licht zu den Nationen? Wie kommt das Evangelium zu den Heiden? Das ist doch für das Volk Israel bedacht. Das ist doch für Israel, für die Juden, doch nicht für die Heiden. Da hatten doch selbst die Jünger so ein großes Problem und so Schwierigkeiten, das zu verstehen, das zu begreifen. Und was hat Jesus immer wieder denen gesagt, nachdem er auferstanden ist? Warum seid ihr so zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Christus leiden, sterben, seine Herrlichkeit hineingehen und das Evangelium gepredigt werden? Alle Nationen, steht das nicht schon lange in den Propheten? Haben das nicht schon lange die Propheten gesagt? Wieso glaubt ihr, dass das Heil, wieso glaubt ihr, das Recht, Kind Gottes zu sein, nur auf ein Volk beschränkt ist? Es ist es nicht. Und das ist verheißen, das ist verkündigt. Und Jesaja ist einer der größten Propheten vom Umfang her und der hat all diese Dinge gesagt. Also hier in Jesaja 49 steht schon, die Inseln bekommen ebenfalls das Recht. Die Inseln, die Heiden bekommen genauso das Recht, an dem Licht Gottes teilzuhaben, an der Erkenntnis Gottes teilzuhaben und an diesem Recht teilzuhaben, Kind Gottes zu werden. Und so, das ist der Adressat. Hört. Seid aufmerksam, liest genau hin. Es gilt dir und mir. Und dann beschreibt es uns in knappen Sätzen, wie kommt es dahin? Bevor wir das jetzt weiterlesen, vom Gedankengang her, in den Evangelien, was ist passiert, was musste passieren, damit das Evangelium zu den Nationen kommen konnte? Was ist dann passiert heilsgeschichtlich? Pfingsten, richtig, vor Pfingsten, was spricht Paulus zum Beispiel in Kapitel 9 im Römerbrief 10 und 11? Was hat dazu geführt, dass das Evangelium zu den Heiden kam?
Auch?
Genau, die Verwerfung Israels von dem Messias. Durch ihren Fall ist uns Reichtum und Gnade widerfahren. Ihr Straucheln hat dazu geführt, dass uns die gute Nachricht auch zuteil wird. Das entfaltet Paulus im Römerbrief. Und das, was da geschah, steht hier in kompakter Weise schon in diesen Versen, die wir gerade gelesen haben. Der erste Knecht Israel hat versagt. Und der zweite Knecht bringt das Licht zu den Nationen. Der erste Knecht hat verworfen. Der zweite Knecht bringt das Evangelium hinaus. Und das gucken wir uns jetzt hier im Einzelnen ein bisschen an. Also, wir hören genau hin, wir gehören zu diesen. Der Herr hat mich berufen. Von Mutterleibe an hat er von meiner Mutterschoß an meinen Namen genannt. Wer spricht hier? Es ist okay, wenn ich heute ein bisschen ein paar Fragen stelle, ich einfach euch ein bisschen mit hineinnehmen. Wer spricht hier? Der Knecht. Wir wissen, wer der Knecht ist, das ist Jesus. Das ist so faszinierend, Freunde. Gerade wenn man die Gottesknechtslieder liest, im gleichen Maße übrigens die Psalmen auch. Wir lesen hier, wie Jesus etwas sagt, bevor er auf der Welt war. Er sagt etwas, was er tut und machen wird und was geschieht, bevor er kam und das geschah. Und als er auf diese Welt kam, sagt er, ich bin gekommen, um all das zu erfüllen, was ich vorher gesagt habe. Was ich vorher versprochen habe, was ich vorher gesagt habe, das wird jetzt geschehen und das tue ich. All das erfüllt sich in seinem Leben. Von daher, wenn wir das jetzt lesen, wir hören Jesus reden, bevor er auf der Welt war. In 1. Petrus, Kapitel 1, ab Vers 10 heißt, dass der Geist Christi, das heißt der Jesu-Geist, der in den Propheten war, von diesen Dingen ihnen Zeugnis gab, dass sie das haben aufschreiben sollen. Das heißt, Jesus sprach durch seinen Geist und die Propheten haben das alles aufgeschrieben. Hier hören wir Jesus reden, den Jesus hier reden. Das ist für mich echt faszinierend. Jesus spricht und sagt nochmal, der Herr hat mich berufen. Die Berufung kommt vom Herrn. Er hat mich gesandt, sagt er. Er hat mich berufen. Und zwar von Mutterleibe an hat er von meinem Mutterschoß meinen Namen genannt. Der Herr ist wer? Ist der Schöpfergott? Ist der Vater? Hat Jesus berufen zu diesem Dienst. Und Jesus sagt, der Herr, Gott, der Schöpfer hat mich berufen und hat mir von Mutterleib mir einen Namen gegeben, einen Namen genannt. Welchen Namen hat er denn ihm gegeben? Immanuel. Schlag mal mit mir Matthäus 1 auf. Also eine Hand bleibt hier, Jesaja 49. Matthäus Kapitel 1. Vers 21. Da heißt es, und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Wer hat es wem gesagt? Der Engel? Josef. Und von wem hat der Engel diese Nachricht? Von Gott. Gott sendet den Engel und sagt, geh hin, sag Josef, nenne seinen Namen Jesus. Warum? Weil dieser Name bedeutet, sein Volk retten. Sein Volk retten. Und dann lesen wir weiter. Dies geschah aber, damit erfüllt würde, was durch den Herrn geredet ist, durch den Propheten, der spricht. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und sie wird seinen Namen Immanuel nennen. Was übersetzt ist Gott mit uns. Wo steht das? In Jesaja. In Jesaja, Kapitel 7. Jetzt haben wir alle Kapitel gehört. 7 ist richtig. So. Also, der Gottesknecht sagt, Gott hat mir diesen Namen gegeben und mit diesem Namen einen Auftrag, mit einer Identifizierung. Sein Name ist Jesus und wie Jesus heißt, er wird retten. Das ist sein Programm. Dazu hat er mich berufen. Und wenn der Gottesknecht hier sagt, von Mutterleib hat er mir einen Namen gegeben, von Schoß an, als ich auf die Welt gab, hat er mir einen Namen festgesetzt und sagte, ich kenne von Mutterleib an, kenne ich meine Berufung. Ich kann mich erinnern, als ein paar Männer darüber sich unterhielten und sich nicht einig waren, ab wann Jesus eigentlich wusste, dass er Gottes Sohn ist. Also ab wann wusste er, dass er der Sohn Gottes ist? So ab, als er mündig wurde, ab wann wusste er das? Von Anfang an, als Baby. Der Psalm sagt, sogar als er an einer Brust lag, wusste er, wer sein Vater ist. Und nicht erst, als er als Zwölfjährige dann im Tempel war und die sich alle darüber aufregen und sagen, was ist los? Und dann sagt er ja, was sucht, wieso verwundert ihr oder was seid ihr so bestürzt? Muss ich nicht im Haus meines Vaters sein? Also er wusste es nicht erst mit 12, sondern er wusste von Anfang an, wozu er berufen war, er wusste von Anfang an, was sein Name ist, was sein Name bedeutet. Gott wird Mensch. Gott wird Mensch. Und er wusste auch von Anfang an, wann der Zeitpunkt gekommen ist, all das zu erfüllen. All das zu erfüllen. Aber also hier ist die Anspielung auf Matthäus 1,21 bzw. auf Jesaja 7, wo es darum heißt, dass er einen Namen bekommt. Und das heißt Immanuel. Immanuel. Also, er hat, das ist die kurze Zusammenfassung, Esel hört und der Gottesknecht erzählt, Gott hat mir ein Leib gemacht, er hat mich gezeugt, er hat mir einen Namen gegeben. Das ist die Geburt Jesu, das ist eigentlich die Kurzfassung von Weihnachten noch einmal, die wir hier haben. Vers 2, er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, hält mich versteckt im Schatten seiner Hand. Und er hat mich zu einem geschärften Pfeil gemacht, hat mich verborgen in seinem Köcher. Zwei Bilder von Schwert und von einem Pfeil. Und zwei Bilder von verborgen und das eine heißt versteckt und das andere ist verborgen. Das ist der Dienst, wozu er berufen worden ist. Hier geht's. Kommt euch ein Schwert bekannt vor? Das Schwert des Geistes. In der Offenbarung ist es das Schwert, was aus seinem Mund hervorgeht. Und dieses Schwert ist scharf, hat es geschärft. Hier, wir werden gleich in dem nächsten Gottesknechtlied sehen, das wird nochmal vertieft, es wird nochmal anders ausgedrückt. Aber hier geht es darum, dass Gott ihm seine Rede ist sehr trennend. Es ist sehr scharf. Es ist sehr autoritär. Oder anders ausgedrückt, es ist mit Vollmacht. Und dieses Reden kommt von Gott. Gott hat ihm dieses Reden gegeben. Wie oft hat Jesus gesagt, ich rede nichts von mir selbst. Ich sage nichts von mir, sondern alles, was ich von meinem Vater höre, das gebe ich weiter, oder? Er tut nichts von sich aus, er redet nichts von sich aus. Gott hat ihn berufen, Gott hat ihn in diesen Dienst gegeben und Gott hat ihm das Reden gegeben, Gott hat es geschärft, Gott hat ihm die Autorität und die Vollmacht gegeben, zu treffen, wie ein Pfeil ins Schwarze. Bäm. Er wusste ganz, also, wenn man die Evangelien liest, und dann kommt so eine Frage und dann kommt so prompt eine Antwort von Jesus. Wie oft habe ich mir gewünscht, so antworten zu können wie Jesus? Dass es dann heißt in Matthäus 22, und ab da traut sich keiner mehr, ihm eine Frage zu stellen. Die war so scharf, die war so präzise, die war so klar. Wie oft haben sie versucht, ihm eine Falle zu stellen? Wie oft haben sie versucht, ihn zu überführen? Jesus, was sagst du dazu? Jesus, was denkst du darüber? Und wie würdest du dazu antworten? Das ist die Situation. Jesus ist Mensch geworden. Gott schickt ihn, beruft ihn, Menschen zu retten. Und was macht sein Volk? Was macht der alte Knecht? Er stellt ihn permanent Fragen, die ihn zum Fall bringen. Fanfragen kann man. Fangen, also umfangen, ja genau, das ist das Wort, das ich sage. Nicht fangen, also nicht Spaß fragen, sondern die fangen. Also sie wollen ihn von der überführen, dass er falsch ist, dass er nicht Gottes Sohn ist, dass es Lästerung ist. Wie oft haben sie, und dann kommt so eine Antwort. Was sagst du, Steuer zahlen oder nicht? Und er sagt, gib mir eine Münze. Und dann kommt eine Antwort, die ist scharf. Und die trifft ganz genau. Was für ein Bild seht ihr drauf? Ein Kaiser. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Oh. Tröppeln wir. Und die haben sich ja gegen sich da ausgespielt. Da kamen die Pharisäer und haben gesagt, jetzt haben wir eine Frage. Mit der werden wir ihn kriegen. Haben sie die Frage gestellt. Jesus antwortet ihnen sehr scharf. Blamiert sie über alle Ohren. Die gehen weg. Die Sadduzäer, das sind ihre Feinde. Die sagen, oh cool, der hat sie ja jetzt ausgewischt. Und freuen sich, sagen, hey, gut gemacht, Rabbi, aber jetzt zeigen wir mal. Und dann haben sie ihm eine Frage gestellt und sagen, jetzt zeigen wir, wie man Fragen stellt. Jesus blamiert sie ebenfalls. Nur nebenbei, ab Markus Evangelium, ab dem Moment, wo Jesus den Tempel reinigt, das heißt nach Jerusalem einzieht und das heißt die Passionswoche anfängt. Wenn ihr ab diesem Zeitpunkt, aber eigentlich nicht nur im Markus Evangelium, wenn ihr diese Berichte lest, dann könnt ihr sehen, was es bedeutet, dass Gott ihn zu einem scharfen Schwert gemacht hat und zu einem Pfeil. Weil da provoziert Jesus bewusst. Er ist sehr scharf, mit sehr viel Vollmacht. Und wisst ihr warum? Weil er so viel Spaß hatte, die Leute aufs Korn zu nehmen, sondern weil sie nicht wollten, dass er an Passa umgebracht wird. Es heißt, und die Beriten sagt, wir wollen nicht am Passa ihm umbringen, sonst ist das Volk in Unruhe und all das. Und sie haben es nicht vorgehabt. Das heißt, die wollten nicht, dass Jesus an Passa stirbt. Aber Gott wollte es, gell? Und Jesus wusste, er muss da sterben. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat ein paar Fragen gestellt und er hat ein paar Antworten gegeben, die dazu geführt haben, dass, obwohl sie nicht wollten, ihn sie trotzdem gekreuzigt haben, weil sie ihn so dafür gehasst haben. Sie waren so scharf. Die waren so scharf. Woher wusste das? Gott hat es ihm gegeben. Gott hat es ihm gegeben. Nichts aus sich selbst geredet. Also er hat seinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Lesen wir die Evangelien und wir werden sehen, was das bedeutet. Und er hat wie spitzen Pfeil gemacht. So spitz, dass es das Ziel trifft. Und beides ist aber versteckt, beides ist verborgen. Warum? Es ist in seiner Hand verborgen, im Köcher. Ich glaube, weil das bedeutet, nicht offensichtlich, die haben es nicht erkannt. Sie haben nicht gesehen. Sie haben nicht geglaubt. Es war noch nicht offensichtlich. Es ist das berühmte Messias-Geheimnis, wo Jesus immer wieder sagt, sagt's nicht, sagt's nicht, sagt's nicht, sagt's nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht, ob ihr da gedanklich mitgehen könnt. Warum hat Jesus immer wieder gesagt, bitte sagt's nicht, bitte sagt's nicht? Wisst ihr warum? Weil es notwendig war, dass die Juden ihn ablehnen. Denn wenn die Juden ihn nicht abgelehnt hätten, wisst ihr, was dann passieren würde? Dann wäre das Evangelium nicht zu den Nationen gekommen. Wäre es nicht zu den Inseln und nicht zu den Völkerschaften gekommen. Und was der Prophet hier sagt, hört hin, ihr Insel, hört genau hin. Wisst ihr, wie es dazu kam, dass euch das Vorrecht oder das Recht auch gegeben wird, ein Kind Gottes zu werden? Wie kommt es dazu? Gott hat ihn für sein Volk zu einem Schwert gemacht und zu einem Pfeil gemacht. Hier wird das hier prophezeit. Wir lesen weiter. Vers 3. Und er sprach zu mir. Wir müssen immer kurz innehalten und gerade bei diesen Gottesdienstliedern immer fragen, wer spricht zum wem, okay? Und er sprach zu mir, mein Knecht bist du, Israel, an dem ich mich verherrlichen werde. Wer spricht zu wem? Der Vater zum Knecht, zum Sohn. Nicht zu Israel. Hier geht es nicht um Israel. Hier geht es um Knecht. Hier spricht die ganze Zeit der Knecht. Er hat mich gemacht, er hat mich berufen, er hat mein Schwert und Pfeil, er. Und er hat zu mir, es spricht immer noch der Gottesknecht. Und er sprach zu mir, mein Knecht bist du. Das heißt, Gott hat ihn erwählt und berufen zum Knecht. Und das ist, was wir in Hagar gelesen haben. Zerubabel, Sohn Shealtiel, mein Knecht, den ich erwählt habe. Gott erwählt diesen Knecht. Und Jesus sagt, Gott sagt zu mir, mein Knecht bist du. Und jetzt kommt ein interessanter oder ein etwas verwirrender Begriff, Israel. Und darum denkt man, ja, aber das spricht doch von Israel hier. Dass es nicht Israel ist, wird in Vers 5 deutlich, aber ich sage euch gleich, warum ich denke, dass es hier eben nicht um Israel als Nation geht, sondern dass dieser Begriff Israel für Jesus steht. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an für sich zum Knecht gebildet hat, das ist Vers 5, um Jakob zu ihm zurückzubringen und damit Israel zu ihm gesammelt werde. Da ist die Rede von Israel. Der erste Knecht Israel hat versagt. Jetzt spricht Gott zu dem wahren Israel. Gott spricht zu dem wahren Fürst, für was Israel letztendlich steht. Du bist das wahre Israel. Du bist mein Knecht Israel. Diese Bezeichnung, die ist erstaunlich, dass jetzt zu dem Knecht Israel gesagt wird. Also mein Knecht bist du, Israel, an dem ich mich verherrlichen werde. Bei wem klingelt da etwas an eine Bibelstelle, vielleicht mehrere, aus den Evangelien, die sich da wirklich so erfüllt haben? Schlag mit mir Johannes auf. Jawohl, wunderbar, Valentin. Johannes 17. Wozu kam Jesus auf diese Welt? Um uns zu retten, zu suchen und zu retten. Für wen hat er das getan? Für wen? Für den Vater, weil der Vater es wollte. Und warum? Damit der Vater verherrlicht wird in allem. Das ist sein Wille. Die Grundmotivation für alles, was Gott tut und was auch Jesus tut, ist zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit, zu Verherrlichung. Ich habe das immer wieder schon gesagt, ich werde nicht müde, das zu betonen, auch wenn das mir zum Negativen ausschlägt. Aber Freunde, Gott rettet uns in erster Linie nicht, damit wir nicht verloren gehen. Er rettet uns in erster Linie zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit. Wie Gott sich verherrlicht, ist durch Jesus Christus, durch das Erlösungswerk. Das ist das Mittel, wie Gott sich verherrlicht. Wie er seine Gnade groß macht, wie er seine Liebe groß macht. Aber die Grundmotivation ist nicht Liebe und nicht Gnade, es ist Gott selbst. Er ist die Liebe, er ist die Gnade. Aber diese Dinge müssen groß gemacht werden, Gott muss groß gemacht werden. Ein Weg, wie Gott verherrlicht wird, ist die Rettung in Jesus Christus. Johannes Kapitel 17, Vers 1. Das ist das Intimste wiederum. Im Prinzip ist das ein ähnliches Gottesknechtslied in Neuem Johannesevangelium. Jesus spricht wieder mit dem Vater. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. So, das Ganze, was jetzt passiert. Was ist die Motivation? Um was geht's? Wozu ist er berufen? Wozu ist er in diese Welt gekommen? Verherrliche deinen Namen. Verherrliche deinen Namen. Verherrliche mich und ich verherrliche dich. Darin wird Gott in allem verherrlicht. Das ist der Grund der Rettung, der Grund für alles. Gott soll groß gemacht werden. Und dann wird beschrieben, das ganze Erlösung, das ganze Gebet von der Art, wie gerettet wird, dass sie glauben, sehen, erkennen, begreifen, bewahrt werden. All das kommt in einer herrlichen Weise in Johannes 17. Aber wir sind nicht Johannes 17, wir sind in Jesaja 49. Aber hier, und das ist der Punkt, ich habe meinen Knecht erwählt, sagte ich. Du bist mein Knecht, ich habe dich berufen, Israel, Fürst, König. Zu was? Zur Verherrlichung. Du wirst mich verherrlichen. Der Vater hat gesagt, du wirst mich verherrlichen. Dazu hat er ihn berufen. An dem ich mich verherrlichen werde, sagt der Vater zum Knecht. Jesus wusste das. Und darum betete er das, was in Jesaja 49 steht. Könnt ihr mir soweit noch folgen? Vers 4. Ich aber sagte, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verbraucht. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Interessante Aussage. Jetzt spricht wieder wer? Der Knecht Jesus. Und was sagt er? War die Mühe umsonst? Von was spricht er? Der Knecht spricht, dass er kommt. Und was tut er? Er dient. Er kommt, um zu suchen und zu retten. Und dann steht die Frage, war es das? War alles umsonst, denn sie haben ihn verworfen. Sie haben ihn verworfen, die haben ihn nicht erkannt, die haben ihn nicht angenommen. War das umsonst? Vergeblich? Schiefgegangen? Also machen wir Plan B. Dann gehen wir halt zu den Nationen. Das ist nicht Plan B, sondern das ist Erfüllung der Prophezeiung, auf welchem Weg Gott die ganze Welt retten wird. Paulus schreibt darüber im Römerbrief, Kapitel 11, am Ende, nachdem er das Ganze angeschaut hat. Er sagt, dass Gott die Nationen verworfen hat. Aus den Nationen bildet er Israel. Dann hat er durch Israel kam der Messias. Und dann hat Israel es nicht erkannt. Und dann hat Gott auch Israel dahin gegeben. Und so hat er alle auf die gleiche Stufe gestellt, nämlich die Nationen und Israel, damit er sich allen auf der gleichen Stufe auch erbarmt. Und nachdem er das aufgezeigt hat, wie Gott sich alle Menschen rettet, nämlich durch Israel, durch den Messias und dann letztendlich für alle, kommt er zu dem Schluss und sagt, wer kann da gedanklich folgen? Wer könnte sich sowas ausdenken? Und er sagte, wer war sein Ratgeber? Wer könnte sagen, Gott, das ist ein bisschen kompliziert. Könnte man das auch nicht etwas einfacher machen? Wieso hast du nicht einen anderen Weg gewählt? Wieso diesen Weg der Verstockung? Wieso diesen Weg der Verwerfung? Wieso das alles? Und er sagte, wer von den Menschen könnte Gott einen Rat geben? Und sagt, Gott, das ich hätte es einfacher hingekriegt. Hätten wir es einfach hingekriegt? Wir hätten nichts hingekriegt. Gott hat es so beschlossen, das ist der Wille Gottes und das ist der vollkommene Wille Gottes. Das ist der einzige mögliche und der einzige machbare Weg. Denn wenn es einen anderen gäbe, hätte es Gott gemacht. Dann hätte sein Sohn nicht opfern müssen, dann hätten sie nicht verleugnen müssen, wenn es einen anderen Weg gegeben hätte. Aber den gäbe es nicht. Es ist der einzige Weg, wie Gott die ganze Menschheit zu retten vermag. Also, die Frage ist, umsonst? Habe ich mich umsonst abgemüht? Und die Antwort ist, nein, nicht umsonst. Warum nicht umsonst? Schaut mal den zweiten Teil von Vers 4. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Was ist dieser Lohn? Zur Rechten Gottes sitzen und was? Regieren. Über was? Über alle Inseln, über alle Nationen, über Himmel und Erde. Es ist nicht umsonst. Gott schafft Recht und Gerechtigkeit. Er bringt Recht. Nicht umsonst. Der Messias, der Gottesknecht, weiß, er wird kommen. Gott wird ihn schärfen müssen. Er wird ihm Vollmacht geben. Die werden ihn ablehnen. Aber es ist nicht umsonst. Als Jesus diesen Weg ging und mit natürlichen Augen, schien das alles wie Katastrophe. Und als er starb, die Jünger dachten, das ist jetzt vorbei. Warum hat Jesus diesen Weg nicht ausgeschlagen? Warum ist er ihn gegangen? Er kannte das Ende. Ja, woher denn? Er hat es vorher verkündigt. Es stand fest vor Grundlegung der Welt. Und bevor Gott etwas tut, sagt er es. Und das steht in Kapitel 49 in Jesaja-Buch, was er tut. Vers 5. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an sich zum Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen und damit Israel zu ihm gesammelt werde. Also, ist es vergeblich? Ist die Mühe nutzlos gewesen? Nein, Gott wird Recht schaffen und Gerechtigkeit schaffen. Gott wird das wenden. Und was wird er machen? Wer wird gesammelt? Israel. Und wer wird gesammelt? Jakob. Das Volk Gottes wird gerettet werden. Gut. Wann wird das gerettet werden? Irgendwann mal, später, oder? Das ist die spannende Frage. Wer wird zuerst gesammelt? Nach Jesaja. Für wen ist der Knecht gekommen? Was steht hier? Um Jakob zurückzubringen und damit Israel gesammelt werde. Das sind die Juden, richtig? Könnt ihr mir da folgen? Seht ihr das auch? Okay, das ist der Plan. Dazu ist er gekommen. Und jetzt schaut mal weiter. Und ich bin geehrt in deinen Augen, in den Augen des Herrn, um mein Gott und meine Stärke geworden. Entschuldigung. Und ich bin geehrt in den Augen des Herrn und mein Gott ist meine Stärke geworden. Das heißt, er ist verherrlicht in den Augen des Herrn und Gott hat es durch die Stärke vollendet, zur Vollendung gebracht, fähig gemacht, das zu führen. Ja, er spricht, es ist zu wenig, dass mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis ans Ende der Erde. Es ist zu wenig, nur um Israel zu retten. Es ist zu wenig, um die Juden zu retten. Nein, nein, nein. Ich mache dich nicht nur zum Licht Israels und zum Licht Jakob und zur Rettung und zum Recht, sondern ich mache dich zum Licht der Nationen. So, was ist die Reihenfolge hier? Wer wird zuerst gerettet? Was sagt Jesaja 49, Vers 5? Zuerst Israel und danach die Nation. Passt das mit unseren Reihenfolge? Nicht ganz. Zuerst Nationen und dann wieder Israel. Aber hier steht zuerst Israel, dann die Nationen. Eine Frage. Zu wem ging Paulus immer als erstes? Zu Israeliten. Aber wieso ging er zu Israeliten, wenn die doch verstockt waren und Gott sie aufgegeben hat und das vergebliche Mühe war, wenn sie verhärtet sind? Wieso ging er dahin? Er kannte die Reihenfolge. Denn das Evangelium ist zuerst für die Juden und dann für die Heiden. Römer Kapitel 1. Je mehr ich die Propheten lese und darin Jesus suche, je mehr ich für mich diese Dinge da erkenne, beziehungsweise Gott sie mir zeigt, umso mehr staune ich über die Briefe des Neuen Testaments, über das, was Paulus unter anderem schreibt. Römer 1, Kapitel 1, genau, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft? Er ist mir zur Stärke geworden, heißt es in Jesaja. Es ist Gottes Kraft zur Rettung jedem Glaubenden. Und jetzt, sowohl dem Juden zuerst, als auch dem Griechen, beziehungsweise Heiden. Es gibt eine Reihenfolge. Die Bibel nennt eine Reihenfolge. Zuerst den Juden. Und darum ging Paulus zuerst immer in die Synagogen und predigte in das Evangelium. Und es gab immer Juden, die zuerst zum Glauben kamen. Kamen viele Juden zum Glauben? Nein. Aber kamen welche zum Glauben? Ja. Aber wie konnten sie zum Glauben kommen, wenn sie alle verstockt sind? Nochmal, wer waren die ersten Juden? Ersten Christen? Ja, jetzt. Ja, aber ich vermute, ihr hättet es auch so gewusst. Auch mit dem Tipp. Die erste Gemeinde bestand aus Juden. Die ersten Christen Juden. Die Jünger sind Juden. Der ganze Konflikt zwischen Juden, Gemeinden und Christengemeinden, die dann entstand, Thessalonich, alles, sagt Jakobus später in Apostelgeschichte 15, wir müssen schauen, wie wir miteinander klarkommen, wir müssen gucken, wie wir Reinheitsgebote beachten, sonst unsere Gemeinschaft ist dadurch zerstört, also ist gefährdet. Warum? Weil es an jedem Ort solche gibt, die das Gesetz Mose lesen. Es gibt überall Juden und es gibt Menschen, Juden kommen überall zum Glauben und wir müssen gucken, wie wir miteinander klarkommen. Es gibt eine Reihenfolge und Jesaja sagt, zuerst ist das Licht für die Juden und dann für die Nationen. Das wusste Paulus, das hat er verstanden, weil er Jesaja 49 kannte und er wusste und seinen Auftrag. Es gibt eine Reihenfolge und die ändert sich nicht in Römer 9 bis 11. In diesem Exkurs, wie manche meinen, dass Römer 9 dann so ein Exkurs über Israel ist und dann lehrt es, dass die Israel verstockt ist und irgendwann mal kommt eine Zeit, wenn der letzte Heide zum Glauben gekommen ist, dann dürfen Israel wieder auch glauben. Das ist nicht, was diese Stelle lehrt oder diese drei Kapitel. Nämlich ganz im Gegenteil. Gott hat sein Wort nicht verworfen und diejenigen, die er erwählt hat, die wird er doch nicht verstoßen, wird er nicht verhärten, wird er doch nicht blind machen. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, sagt Paulus mehrmals in diesen Kapiteln. Hat er nicht getan. Das Gute ist, das lese ich euch, darf ich kurz lesen, Römer 11, das lese ich kurz. Das ist, was hier uns beschrieben wird. Römer 11, Vers 25. Das hatte ich jetzt zwar nicht vorgehabt, diesen Exkurs zu machen, aber das lese ich nochmal mit, weil ich weiß, dass das mit so vielen Missverständnissen führt, diese Stellen. Und vielen bringen die und sagen, aber da steht's doch. Schaut nur Vers 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei. Es ist ein Geheimnis. Das muss also offenbart werden. Es muss offenbart werden, jedes Geheimnis. Damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren. Was bedeutet das? Nicht alle. Das ist zum Teil. Nicht komplett, nicht alle, sondern nur ein Teil ist verstockt. Okay? Das sagt Paulus. Ist zum Teil widerfahren. Und dann, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen ist. Und jetzt schaut mal in eure Übersetzung, was da jetzt steht. Jetzt kommt's. bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wisst ihr, was da steht? Und nicht, und dann wird ganz Israel. Paulus sagt nicht, Israel ist verstockt, aber nur zum Teil. Das heißt, nur zeitlich. Er meint damit nicht die zeitliche, aber das ist die Auslegung, nur zeitlich. Bis alle Heiden zum Glauben gekommen sind. Und wenn der letzte Heide zum Glauben kommt, dann, danach kommen, wird ganz Israel gerettet werden. Richtig? Abgesehen davon, wie kann ganz Israel gerettet werden? Was bedeutet ganz Israel? Jeder Einzelne? Wie kann ganz Israel sein? Aber das ist nicht, was Paulus hier meint. Er sagt Folgendes. Er sagt, Israel hat die Verstockung nur zu einem Teil widerfahren. Das heißt, nicht alle sind verstockt. Denn es gibt unter Israel auch Gläubige. Darum sind nicht alle verstockt worden. Denn er hat in den Versen vorher deutlich gemacht, Gott bewahrt sein Volk. Also nur zum Teil widerfahren. Und dann sagt er Folgendes. Und so, auf diesem Weg wird ganz Israel zum Teil widerfahren, nicht alle, bis der letzte Heide zum Glauben gekommen ist. Das heißt, die Chance ist jetzt für die Heiden da. Und auf diesem Weg und so, nicht und dann, und so, wird ganz Israel gerettet werden. Welches Israel? Welches Israel baut denn der neue Knecht? Das neue Israel. Und wo kommt es? Oder wo ist es? Im Himmel. Was Paulus sagt, auf diesem Weg, dass nicht alle Juden verstockt sind und auch die Heiden jetzt die Chance haben, das Evangelium wird. Und sie kommen zum Glauben und auf diesem Weg wird Gott sein Israel retten. Ich lese weiter. Das muss man jetzt belegen. Vers 26. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Jetzt zitiert er. Es wird aus Zion der Retter kommen. Er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und dies ist der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Gott sagt, ich werde sie alle retten. Warum? Auf der Grundlage von was? Vom neuen Bund. Liebe Freunde, gebt mir bitte Rechenschaft. Ab wann gilt der neue Bund? Wann ist er in Kraft gesetzt worden? An der Kreuzigung. Das ist der neue Bund in meinem Blut, oder? Das feiern wir. Vor über 2000 Jahren gibt es einen Bund 2. Gibt es einen neuen Bund 2.0. Einen neuen Bund für später, der später in Kraft eingesetzt wird. Gibt es einen Bund, der später in Kraft eingesetzt wird? 2000 Jahre später gibt es einen neuen Bund, der für die gilt, anders als für die gilt? Nein. Das heißt, dieser Bund gilt schon lange. Das heißt, hier ist nicht die Rede, dass Gott sich später Israel auf einen anderen Bund nochmal macht. Hier ist die Rede von dem Kommen Jesu Christi hat sich Gott allen Menschen, Juden und Griechen, auf der Grundlage des neuen Bundes genaht. Jetzt lese ich weiter. Vers 28. Jetzt kommt Paulus sein Resümee. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen. Das ist Gottes Plan. Bezug auf das Evangelium, das heißt auf die gute Nachricht, was Gott ausgedacht hat, vom Weg, müssten sie zu Feinden werden, für euch. Das ist Gottes Plan gewesen. Hinsicht der Auswahl aber, Geliebte unter Väterwillen. Es gibt zwei Gruppen. Er sagt, es gibt welche, Feinde des Evangeliums, die haben das abgelehnt, die sind verstockt. Aber es gibt auch welche, hinsicht der Auswahl, um der geliebter Väter will, das heißt um des Versprechens Abrahams. In dir werden gesegnet alle Nationen. Jetzt schaut mal, er sagt Folgendes, denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereuerbar. Gott hat doch seinem Volk, seinem wahren Volk, seinem geistlichen Volk, seinen Kindern des Abrahams, Kindern der Verheißung, Gläubigen, er wird sie doch niemals verstocken. Vers 30. Denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, wer ist ihr? Heiden, Römer. Jetzt aber Erbarmung gefunden habt. Wann ist dieses Jetzt? Jetzt, auch jetzt heute, oder? Auch jetzt schon vor 2000 Jahren? Ab Kommen Jesu. Ist jetzt, sagt Paulus, als er geschrieben hat, euch Gnade widerfahren, richtig? Wichtig, merkt euch dieses Jetzt. Und dieses Jetzt hat also schon vor 2000 Jahren begonnen. Infolge ihres Ungehorsams, so sind jetzt auch sie dem euch geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam gewesen, damit auch sie jetzt Erbarmen finden. Was sagt Paulus da? Gott hat sich jetzt, er schreibt vor 2000 Römerbrief und sagt, Gott hat sich euch jetzt Erbarmen, euch jetzt Erbarmen geschenkt. Und sie sind ungehorsam gewesen, aber jetzt gibt Gott ihnen auch Erbarmen. Wann ist dieses Jetzt für die Juden? Auch jetzt. Und wann hat dieses Jetzt begonnen? Vor 2000 Jahren. Wie kommt man dazu zu meinen, dass heute den Juden das nicht gilt? Dass sie verstockt sind? Dass sie nicht gerettet werden können? Später wird Gott sich den erbarmen. Was ist mit den ganzen Menschen 2000 Jahre lang? Hat sich Gott denn nicht erbarmt? In Christus Jesus, nach dem Erlösungswerk. Wie kann das sein? Paulus sagt so klar, Vers 32, so klar, schaut mal. Denn Gott hat alle zusammen in den Gehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich jetzt aller erbarmt, sich aller erbarmt. Schaut mal, was Paulus sagt. Es gab eine Zeit, da hat Gott, oder da hatten die Nationen, die Menschen, Gott verworfen. Und dann hat Gott sich ein Volk erwählt, Israel. Und dann in dieser Zeit hat auch dieses Volk Gott verworfen. Ist das richtig? Und sie haben nicht nur Gott verworfen, sie haben sein Wort verworfen, sie hatten mehr als die Nationen. Sie haben nicht nur sein Wort verworfen, sie haben das lebendige Wort verworfen, den Messias, den Sohn haben sie verworfen. Das ist, ich glaube, weit schlimmer eigentlich, oder? Und wann haben sie das getan? Vor über 2000 Jahren. Und dann sagt Paulus, und das hat Gott so gemacht, damit er alle zeigt, dass alle Menschen ungehorsam sind. Und er hat jetzt alle, sowohl Heiden, Juden wie Heiden, in diesen Ungehorsam eingeschlossen. Sie sind allesamt Sünder. Da ist keiner, der nach Gott sucht. Da ist nicht einer, der gerecht ist. Das ist doch Römer Kapitel 1 bis 3. Und dann sagt er, damit er sich jetzt auch alle erbarmt. Das heißt, ab Jesus Christus, ab dem Knecht, gibt es keine Privilegierung von irgendeiner Person, von irgendeinem Volk, von irgendeiner Nation. Da gilt weder Mann noch Frau, noch arm und noch Freier oder noch Jude oder, sondern alle eins in Christus. Das ist doch Evangelium, oder? Lehrt das die Schrift nicht permanent? Warum heben wir das auf? Warum meinen wir, dann kommt eine Zeit, dann gilt diese Prinzipien, die der Paulus dafür so gepredigt und gelehrt hat, dafür gestorben ist. Warum meinen wir, Gott rudert zurück und sagt, okay, jetzt machen wir wieder zwei verschiedene Paar Schuhen. Wenn Gott etwas eins gemacht hat, was soll der Mensch nicht tun? Scheiden. Ich sage es noch einmal, das gilt nicht nur für die Ehe. Was Gott zusammentut, darf der Mensch nicht trennen. Er darf dann nicht jung und alt wieder trennen, Mann und Frau wieder trennen, arm und reich wieder trennen, Russe und Schwaben wieder trennen. Darf man nicht. Wenn Gott das zusammenbringt, dann hat er das getan auf der Grundlage des Erlösungswerks Jesu Christi. Jesus hat sein Blut dafür bezahlt, dass es möglich ist. Dass es möglich ist. Epheserbrief sagt, er hat uns beide eins gemacht. Das ist der Gottesknecht in Jesaja 49. Er spricht davon, Gott sagt, mein Knecht, es ist nicht genug, dass du nur die meinen aus Israel, aus Jakob rettest. Es ist nicht genug. Geht mal mit mir kurz noch in Jesaja 49 und dann ist Schluss für heute. Zwei Anmerkungen, wie lang sie werden. Ich hoffe nicht 5 Minuten. Ganz kurz, wirklich. Schaut mal nochmal, Jesaja 49, Vers 5. All das, was ich versucht habe jetzt zu zeigen, lesen wir nochmal in diesen zwei Versen. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib für sich zum Knecht gebildet hatte. Also was ist der Job als Knecht? Um Jakob zu ihm zurückzubringen und damit Israel zu ihm gesammelt werde. Er will Israel sammeln, Jakob. Und erinnert euch an die Begrifflichkeit Jakob in Israel, wie aus Jakob Israel wurde? Das hat was mit Buße, mit Bekehrung, mit Wiedergeburt zu tun. Das ist, was er will. Dazu ist der Gottesknecht gekommen. Und jetzt sagt Gott, aber es ist noch nicht genug, dass dieses Israel nur von Nachkommen Jakobs abstammt. Gott hat ihm Stärke gegeben für was Größeres. Ja, was denn? Ja, er spricht. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten. Das ist zu wenig. Du bist berufen zum Größeren und die Bewahrten Israels zurückzubringen. Schaut mal, wen bringt er zurück? Die verstockten Israels? Die Bewahrten Israels, sein wahres Volk. Als Elia sagt, oh Gott, alle abgefallen, ich bin nur noch alleine. Was sagt Gott? Hab ich mir nicht 7000 Mann bewahrt? Ich vermag mein Volk mir zu bewahren. Und wen bringt Jesus zurück? Die Bewahrten. Und wer sind die Bewahrten? Die Seinen. Und die Seinen hören seine Stimme und sie folgen ihm. Die Seinen hören seine Stimme und sie folgen ihm. Die Bewahrten. Gott bewahrt sie. Und wenn ihr Johannes 17 zu Hause nochmal liest, dann heißt sie, Vater, bewahre sie in deinem Namen, wie ich sie bewahrt habe. Das ist unsere Aufgabe. Dazu haben wir uns verpflichtet. Spätestens seit Jesaja 49 haben wir uns dazu verpflichtet, die Seinen zu bewahren und zurückzubringen. Das ist unser Job. Unsere Aufgabe, unsere Berufung. Dazu hast du mich erwählt, dazu hast du mich berufen. Dazu hast du mir einen Namen gegeben, ein Programm gegeben. Dazu hast du mir meine Vollmacht zum Reden gegeben, dass mein Wort trifft und ins Herz Mark und Bein scheidet, überführt, dazu hast du mich vorbereitet, um die Bewahrten zurückzubringen. Und diese Bewahrten sind nicht nur aus den 12 Stämmen Jakobs, das heißt, das sind nicht nur aus den Juden. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis ans Ende der Erde. Und jetzt, damit ihr immer noch das Gefühl habt, wir sind im Haggai. Wisst ihr, über was wir hier reden? Haggai Kapitel 2, 6 bis 9. Und ich werde das Haus herrlich machen. Wie? Ich werde die Kostbarkeiten aus den Nationen holen. Das ist der Knecht. Und da es in Haggai heißt, Serubabel, ich habe dich erwählt, zu was? Du bist mein Knecht. Dann ist damit genau das. Du wirst diese Nationen bringen, damit das Haus gebaut wird und damit die Herrlichkeit groß wird, damit Gott verherrlicht wird. Das ist die Verheißung. An dir werde ich mich verherrlichen. Er wird es tun. Er wird es tun. Und wer kann ihm widerstehen? Niemand. Ist er nicht der Herr allen Fleisches? Ist nicht seine Macht, seine Herrschaft? Jesaja 49. Nicht geschafft, die anderen. Wir beten. Auch hier möchte ich dich loben und preisen für das Evangelium. Für das Evangelium, das heißt für die gute Nachricht. Und die gute Nachricht darin, dass du vermagst, nicht nur die 12 Stämme Jakobs zu retten, was schon herrlich ist, dass du es tust, schon getan hast, tust und auch tun wirst. Es ist dein Volk. Es ist dein Volk, das du dir gebildet hast, das du aus diesen Nationen dir geholt hast, in Abraham, Isaac und Jakob. Aus diesem Volk hast du uns den Knecht geschenkt, den Messias, den Christus. Diesem Volk hast du die Offenbarung gegeben und dein Wort und die Tora und das Gesetz und die Propheten. Und so vermagst du dieses Volk. Du wirst es nicht verwerfen, du wirst es nicht verstocken. Du vermagst auch dieses Volk zu retten. Und das Herrliche, die gute Nachricht, ich danke dir dafür, dass wir, die wir dem Fleische nach nicht dazugehören dürfen, dass du uns da hineinpropfst, dass wir Anteil haben dürfen an diesem Volk, Anteil dürfen an dieser Rettung, dass du Schafe hast außerhalb von diesem Stall und auch die wirst du bringen. Danke, dass ich dazugehören darf. Danke für meine Geschwister, dass wir dazugehören dürfen. Danke, Herr, für deinen Ratschluss. Wer kann es sich so ausdenken? Wer kann es nicht nur ausdenken, wer kann es auch ausführen? Es gibt nur einen, der würdig ist. das Lamm Gottes. Dich beten wir an für alles. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Abend.